Scharia und Halacha in Deutschland. Aufbruch in den Rechtspluralismus. Vortrag von Benjamin Jokisch, seit 2006 Privatdozent für Islamwissenschaft am Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg. Der Vortrag wurde am 22. Juli 2012 während der Tagung Beschneidung, das Zeichen des Bundes in der Kritik, einer Zusatzveranstaltung im Rahmen der Heidelberger Hochschulreden an der Hochschule für jüdische Studien Heidelberg gehalten.
Meine sehr verehrten Damen, mein Name ist Benjamin Jokisch. Ich war einige Zeit auch in Freiburg, dann aber auch lange Zeit in Hamburg, bin aber zurzeit in einem Forschungsprojekt an der Freien Universität Berlin involviert, in der es auch um die Interaktion religiöser Rechtssysteme geht. Im Zentrum meines, ich hoffe, kurzen Beitrages steht eine Frage, wobei ich auch gerne betonen möchte, dass das eben hier ausdrücklich als Frage formuliert ist. Die Frage, inwieweit die Gesellschaft in diesem Land eben auch eine rechtsplurale Gesellschaft ist. Also die Frage, inwieweit es möglich ist, dass verschiedene Rechtsvorstellungen, die eben auch religiös begründet sein können, in diesem Land oder in einer derselben Gesellschaft miteinander und nebeneinander koexistieren können. Etwas weiter zugespitzt könnte man die Frage auch so formulieren, wenn es einen politischen Willen gibt, dahingehend, dass eben in dieser Gesellschaft verschiedene Religionsgemeinschaften miteinander leben, und das scheint ja auch unzweifelhaft der Fall zu sein, inwieweit müssen dann nicht auch konsequenterweise die jeweiligen Rechtsvorstellungen, die ja mehr oder weniger untrennbar verknüpft sind mit diesen Religionsgemeinschaften, das gilt eben auch insbesondere für das islamische Recht, von dem ich hier in erster Linie spreche, aber gewissermaßen analog auch für das jüdische Recht, wie weit müssen dann diese damit zusammenhängenden Rechtsvorstellungen nicht auch mit aufgenommen werden, wobei es natürlich immer auch eine weitere Frage ist, in welcher Weise das dann integriert wird. Ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch, dass erstens die genannten Religionsgemeinschaften Islam und Judentum eben über eigenständige, sehr komplexe Rechtssysteme verfügen, die eben nicht nur in der Vergangenheit eine sehr breite, man könnte sagen fast ausschließliche Anwendung gefunden haben im Rahmen dieser Gemeinschaften, sondern dass sie eben auch heute noch in der Gegenwart höchste Aktualität besitzen. Ein weiterer Aspekt hier ist auch, dass eben diese religiösen Rechtssysteme nicht unbedingt nur auf Einzelpersonen, auf Individuen als Einzelpersonen in einer Gemeinschaft abzielen, sondern immer eben auch Regelungen sind, die die Religionsgemeinschaft als Ganze im Blick haben. Es geht also immer auch, und das gilt gewissermaßen auch für den hier vorliegenden Fall, darum, die Religionsgemeinschaft als Ganze zu bewahren. Wir können mit einer gewissen Sicherheit feststellen und die Tatsache feststellen, dass ja, also zumindest können wir das für das islamische Recht sagen, aber das wird wohl auch für das jüdische Recht gelten, dass diese Rechtssysteme ja gewissermaßen schon präsent sind im deutschen Recht. Das heißt, es gibt eine Vielzahl an Fällen, die zumindest in der Rechtspraxis ja eine Rolle spielen, wie etwa das Schächten, aber auch Schleier tragen oder der Bau von Moscheen oder der Muezzinruf. Es gibt viele weitere Beispiele, die im positiven oder aber auch im negativen Sinne ja bereits behandelt wurden. Das heißt, in Fällen, in denen deutsche Richter sich mit Fragen des islamischen, aber entsprechend auch jüdischen Rechts befassen müssen. Und da ist halt die Frage, das ist eben ein starkes Indiz dafür, dass, also ob man nun will oder auch nicht, durch die Präsenz der Religionsgemeinschaften man eben auch gezwungen ist, sich dann mit entsprechenden Fragen dieser Art auseinanderzusetzen. Das heißt natürlich nicht, dass diese jeweiligen Rechtssysteme, religiösen Rechtssysteme als Ganzes, jeweils als Ganzes in das hiesige Rechtssystem inkorporiert werden. Und das wird auch in den jeweiligen Rechtssystemen, zumindest kann man das für das islamische Recht sagen, gar nicht unbedingt gefordert. Bekanntlich wird ja etwa unterschieden im islamischen Recht zwischen dem sogenannten Darul Islam und dem Darul Harb. Das heißt, dass also jene Gebiete, die eben islamisch beherrscht sind, und solche, die nicht islamisch beherrscht sind. Und nach einer der Auffassungen, das ist also durchaus nicht einheitlich, gilt etwa, dass in den nicht-islamisch beherrschten Gebieten Bestimmungen des islamischen Rechts nicht zwingend umgesetzt werden müssen oder nur insoweit umgesetzt werden müssen, als die Normen des jeweiligen nicht-islamischen Gebietes es zulassen. Es gibt daneben natürlich auch andere Auffassungen, die also hier nicht dem Territorialitätsprinzip folgen, sondern dem Personalitätsprinzip, wonach diese Bestimmungen überall unter der Bedingung, dass eben die jeweilige Person dem muslimischen Glauben angehört, dann umgesetzt werden müssen. Aber das ist nur ein Aspekt. Ein anderer sehr wichtiger Aspekt ist auch der Umstand, dass im Rahmen des islamischen Rechts es in Bezug im Grunde auf den größten Teil der Fälle es ja Meinungsverschiedenheiten gibt. Das heißt, das ist ein sehr charakteristisches Element des islamischen Rechts, dass eigentlich in einer sehr kleinen, begrenzten Zahl ein tatsächlicher Konsensus besteht. Die meisten Fälle sind umstritten. Und das liegt zum einen eben daran, dass wir sehr häufig gar keine expliziten Aussagen in den zugrunde liegenden Quellen des islamischen Rechts, und das ist halt in erster Linie der Koran, der Offenbarungstext, daneben aber eben auch die Prophetenüberlieferung, dass wir in diesen Quellen keine expliziten Aussagen finden. Und soweit es Aussagen dazu gibt, sind diese dann auch zumeist sehr häufig umstritten. Darüber hinaus gibt es dann auch im islamischen Recht eine sehr komplexe Hermeneutik, die aber eben, wie die Vielzahl der verschiedenen Meinungen zeigen, sehr, sehr weitgehende Entscheidungs- und Interpretationsspielräume, die eben, wie sich auch in der Praxis zeigt, immer wieder auch genutzt wurden. In Bezug jetzt auf den hier vorliegenden Fall und in Bezug auf das islamische Recht können wir eben festhalten, dass es im Koran überhaupt gar keine explizite Aussage zur Beschneidung gibt. Der entscheidende Terminus Khitan, also Beschneidung der Knaben, kommt gar nicht vor im Koran. Was wir haben, ist eine entsprechende, also vor allen Dingen eine Prophetenüberlieferung, in der eben 5 sogenannte naturgegebene Dinge aufgelistet werden. Dazu gehört eben die Beschneidung, aber auch etwa das Entfernen der Schamhaare oder das Auszupfen der Achselhaare, das Schneiden der Finger- und Fußnägel oder aber das Kürzen des Schnurrbartes. Das ist sozusagen die Gesamtaussage dieser Überlieferung, die dann aber auch wieder unterschiedlich interpretiert worden ist in der islamischen Jurisprudenz. Und das beginnt eben damit, dass nur einige der Rechtsschulen, also die Hanbalia etwa, davon ausgeht, dass die Beschneidung von Knaben verpflichtend ist. Das heißt also, eine Unterlassung ist verboten, während andere Rechtsschulen, wie etwa die Hanafia, hier lediglich von den Begriffen Mustahab oder Mukarram ausgeht. Das heißt, es ist empfohlen und demnach wäre eine Unterlassung möglich. Natürlich wäre es besser, diese Handlung auszuüben. Als Gründe werden angeführt in der Regel, dass man mit der Beschneidung eben die Zugehörigkeit zur muslimischen Religionsgemeinschaft bezeugt. Ein anderer wichtiger Grund ist eben der Zustand der Reinheit, um eben andere rituelle Handlungen, wie insbesondere das Gebet oder auch die Pilgerfahrt, sozusagen vorschriftsgemäß durchführen zu können. Das hat sozusagen einen indirekten Zweck. Interessant ist, dass in einigen Fällen bei mittelalterlichen Rechtsgelehrten auch der Aspekt des Kindeswohls zumindest indirekt erwähnt wird, in dem Sinne, dass also, wenn medizinische Indikatoren dagegen sprechen, man die Beschneidung unterlassen sollte, beziehungsweise die Eltern oder der Vormund, soweit sie gegen den Rat der Ärzte hier eine Beschneidung vornehmen, dann auch entsprechend haften müssen. Unklar ist auch, und das ergibt sich eben auch aus dem sehr kurzen Prophetenüberlieferung, wann diese Beschneidung durchgeführt werden soll. In der Überlieferung selbst wird darüber nichts gesagt. In der Regel geht man aber davon aus, in der Rechtsliteratur, das minderjährigen Alter durchgeführt werden sollte, also im Islam im 7. bis 10. Lebensjahr. Ein weiterer wichtiger Punkt wäre allerdings zu nennen, es ist so, und das lässt sich auch weitgehend nachweisen, dass wir, auch wenn es in der Rechtsliteratur nicht unbedingt einheitlich gesehen wird, einen weitgehenden Konsensus darüber, dass die Beschneidung durchgeführt wird. Wir haben zwar auf der einen Seite immer so eine gewisse Diskrepanz zwischen Rechtspraxis, dem, was gemacht wird, und da ist es eben sehr, sehr weit verbreitet, und auf der anderen Seite in dem, was eben Rechtsbücher schreiben. Aber man könnte natürlich auch aus der juristischen Perspektive sagen, dass diese sehr weit verbreitete Praxis im Grunde eine Art Konsensus ist, der dann auch entsprechend verbindlich wäre. Das bedeutet in der Quintessenz, und wenn wir einmal davon ausgehen, dass wir von einer weitgehenden Verbindlichkeit ausgehen, auch aus der juristischen Perspektive und auch generell die große Bedeutung dieses Ritualaktes betonen, dass man darüber eben nachdenken müsste, inwieweit dieser Akt auch im Rahmen des deutschen Rechts möglich ist. Und wir müssen natürlich auch hier sehen, dass Ähnliches, was für das islamische Recht gilt, im Grunde ja auch für das deutsche Recht gilt. Wir haben erhebliche Interpretationsspielräume, auch in Bezug auf die Auslegung der Grundrechte, die natürlich als solche bestehen, aber in ihrer Ausdehnung und in ihrer Reichweite neu oder jedes Mal auch neu interpretiert werden müssen. Wir haben auf der einen Seite die Entscheidung des Landgerichtes, aber wir haben eben in einigen der vorausgegangenen Beiträge ja gesehen, man kann es auch ganz anders interpretieren und so auf diesem Wege im Grunde auch Möglichkeiten finden, im Rahmen des hiesigen Rechtssystems diese Rechtsvorstellungen mit unterzubringen. Um diesen Beitrag abzuschließen, ich denke, ich bin ganz zuversichtlich, dass angesichts dieser Flexibilitäten und Beweglichkeiten, die ja in beiden oder in allen beteiligten Rechtssystemen hier bestehen, und dass bei einer sachlichen Vertiefung der Fragen es sicherlich möglich sein wird, hier zu einer Einigung zu gelangen. Ich bedanke mich.